starker Helfer in der Not, haben wir gesungen, letzte Strophe. Wir werden damit uns ein wenig auseinandersetzen in dieser Stunde, am Rande des Themas. Ich möchte ein paar einleitende Sätze sagen. Jeder von uns kennt die Situationen im Leben, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir müssen irgendwas entscheiden und überblicken die Folgen nicht. Wir wissen nicht, ob es für uns und für andere gut ist, was wir da gerade denken. Und wir sind bemüht, die beste Lösung oder einen geeigneten Ausweg aus einer Klemme zu finden und wissen nicht, ob das wirklich richtig ist. Und wir wählen die verschiedenen Wege ab und überlegen, was jetzt klug und intelligent wäre zu tun. Und wir verlassen uns auf unsere Fähigkeiten und entscheiden dann. Weil uns der Weg, den wir gerade bedenken, gerade erscheint. Das muss doch funktionieren. Und da wollen wir uns von dem weisen Salomo warnen lassen. Genau wie er es hier so sagt. Da ist Täuschung möglich. Es kann also sein, dass uns dieser Weg gerade erscheint, aber er entpuppt sich als ein Weg des Irrtums, vielleicht sogar als ein Weg des Todes. Täuschung ist möglich. Und viele haben das schon so erlebt. Vielleicht kann der eine oder der andere jetzt mit dem Kopf nicken im Stillen und sagen, kenne ich die Situation. Gründlich schief gegangen. Enttäuschung ist die Folge, Ärger vielleicht, manchmal auch Gefahr oder Schaden. Und dann fehlt der innere Frieden und es bleibt irgendwas Bedrückendes zurück und man kommt mit sich und vor allen Dingen mit Gott nicht mehr klar. Und da möchte ich uns heute mitnehmen in eine Situation, die David erlebt hat, als er noch nicht König war, wo es ihm ganz ähnlich erging. Man könnte das auch Glaubenstest nennen. Und wir wollen ihn mal ein bisschen beobachten und herausfinden, wie die Sache gelaufen ist, wie David mit den Folgen umgegangen ist. Und wir wollen versuchen, etwas für unser Leben daraus abzuleiten. Vielleicht können wir ja etwas lernen, weil es eben diese Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, immer noch und eigentlich fast täglich in unserem Leben geben könnte. So, also wir wollen zunächst mal in die Prüfungssituation beim David einsteigen und ich will uns das auch schnell erzählen, weil das nicht unser Bibeltext ist. Ist also nur im gewissen Sinne eine Einleitung. Der altgewordene Prophet Samuel, der wurde geschickt nach Bethlehem von Gott in die Familie des Isai und hatte dort den Jüngsten, den David, zum König gesalbt. Allerdings hatte das nicht sofortige Wirkung. David konnte sein Königamt nicht sofort antreten, denn noch regierte in Israel der König Saul und in diesen Tagen wurde es irgendwie immer schlechter. Der König Saul hatte sich langsam, aber sicher von Gott abgewandt und ging einen eher eigenen Weg. Er hatte in diesem Zusammenhang mehrfach versucht, David zu töten, hatte ihn als Konkurrent schön begriffen und wollte ihn am besten beseitigen. Nach einem letzten fehlgeschlagenen Versöhnungsversuch gab der Freund des jungen David, der Sohn des Königs, das verabredete Zeichen. Und David wusste, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, mit diesem König Saul in irgendeiner Form zusammen zu sein. Musik trotz einer ganz klaren Berufung zum König Israels, über die der David natürlich wusste, war er jetzt überzeugt, dass nur noch Flucht helfen könnte. Flucht von Saul weg, Flucht aus dem Land Israel hinaus, weg aus dem Herrschaftsbereich dieses Königs, der ihm Böses wollte. Und er wollte auf diese Weise den Nachstellungen Sauls ein Ende bereiten. Und da will ich uns zum ersten Mal zum Nachdenken anregen. Gab es denn nicht im Leben des David schwierigere Situationen, zum Beispiel als er dem Goliath gegenüberstand? Massenheerlager um ihn herum. Und da sagt er, du kommst zu mir mit deinen Waffen, aber ich komme im Namen Gottes. Und dann durfte er erleben, wie dieser ungleiche Kampf durch den David oder vielmehr durch Gott entschieden wurde. Aber jetzt in der Angst vor dem König Saul, nach einer Zeit lang der Zermürbung und der Auseinandersetzung, da schien es eine Entscheidung zu sein, die er selbst traf, ohne Gott zu fragen. Man liest jedenfalls nichts davon. Und die erste Station seiner Flucht war nicht weit zum hohen Priester Ahimelech nach Nob in der Nähe von Jerusalem. Dort stand in dieser Zeit die Bundeslade, dort taten die Priester den Opferdienst. Dorthin kommt der unbewaffnete Schwiegersohn des Königs, der weithin bekannt war im Volk natürlich, hungrig, abgehetzt an einem Sabbat, alles irgendwie unpassend, und erscheint vor dem hohen Priester Ahimelech so, dass dieser eigentlich argwöhnisch werden musste und es auch wurde. Und sich erkundigt nach der Situation, was ist denn los? David belügt den hohen Priester und er sagt ihm, ich habe eine geheime Sache des Königs vor und gib mir mal was zu essen. Und vielleicht hast du auch noch eine Waffe. Es gab aber nichts Essbares bei der Bundeslade. Und so bekam er die Schaubrote, die man gerade vom Schaubrottisch abgeräumt hatte. Und er bekam auch noch das Schwert des Goliath. Später, als der Herr Jesus einmal auf diese Geschichte Bezug nimmt, in der Diskussion mit den Pharisäern, da ist mir noch eine Bemerkung wichtig. Er hat das nicht Schuld genannt. Wir wollen das nicht verkennen. David ist hier nicht auf einem Weg, der von vornherein als Sünde gekennzeichnet ist. Wir werden das später noch den Unterschied herausfinden. Und der zweite Denkanstoß, den ich uns geben will, als der David das Schwert des Goliath in den Händen hielt, war das ja nicht das erste Mal, dass er dieses Schwert hielt. Er hat das Schwert ja im Kampf erbeutet. Und jetzt kriegt er es wieder. Das war die einzige Waffe. Hätte er nicht bei dieser Gelegenheit daran denken müssen, als ich das letzte Mal in so einer Situation war, hat Gott die Sache so wunderbar geklärt. Es wäre auch jetzt an der Zeit, Gott um Hilfe zu bitten, mich ihm anzuvertrauen, auch wenn ich keinen Ausweg sehe. Aber es ist noch immer Sabbat. Am gleichen Tag flieht er weiter hinaus aus dem Land Israel hinein in den heutigen Gazastreifen ins Gebiet der Philister, in die Heimatstadt des Goliath nach Gat. Und er denkt, dass er dort sicher ist, bei den Feinden des Volkes Israel. Seit der Richterzeit tobten die Konflikte im Land, immer wieder flackerten sie auf. Immer wieder gab es Verletzte und Tote und Schäden. Da möchte ich uns die Frage stellen, glaubte David vielleicht etwa nicht, dass Gott bereit war, zu seinem Wort zu stehen, wenn er ihm sagt, du wirst der König Israels? Muss er da jetzt nach Gat fliehen, zu den Feinden? Weil er vielleicht dort glaubt, sicher zu sein? Ich denke, das ist die anhaltende Situation, die anhaltenden Schwierigkeiten waren, die dafür sorgten, dass der Blick auf Gott, der buchstäbliche Glaube an sein Wort, so langsam ins Hintertreffen gerieten. Und ich denke, dass uns das auch passieren kann. Wenn man tagtäglich mit Schwierigkeiten belastet ist, dann ist es irgendwie auch möglich, dass wir vergessen, dass Gott uns helfen könnte. Dass wir irgendwie in unseren Gedanken festgelegt werden. Und dass wir die Sicht verlieren, die wir eigentlich haben sollten als Kinder Gottes. David ging es hier so. Jedenfalls wandte er sich nach Gott, anstatt sich in den Schutz Gottes zu flüchten. Nun aber, die Hofbeamten des Königs Achish in Gat, die erkannten den David. Und sie meldeten das ihrem König. Und sie machten das überhaupt nicht geheim. Und wir lesen im Samuel, David nahm sich diese Worte sehr zu Herzen. Und er geriet in große Furcht vor Achish, dem König von Gat. Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als man ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf die Torflügel und ließ Speichel in seinen Bart laufen. Da sagte Achish zu seinen Leuten, gibt's hier nicht schon genug Verrückte, dass ihr mir den herbringen müsst? Soll er sich doch woanders austoben, aber nicht in meinem Haus. Das war neue evangelistische Übertragung, damit wir es ein bisschen einfacher verstehen. Also was die Menge der Verrückten betraf, hat der Achish ein wahres Wort gesprochen. Die Philister waren ein sprichwörtlich dummes Volk. Und da denke ich, hat er sicher recht gehabt. David musste, weil er jetzt entdeckt worden war, sich irgendwas einfallen lassen. Und was tut er? Er täuscht zu seiner Selbsterhaltung vor, auch irre geworden zu sein. Kritzelt auf die Torflügel und verzieht das Gesicht. Und offenbar sah es auch echt aus. Umgehend flieht David aus dem Feindesland zurück, wieder nach Israel. Und er findet Zuflucht in einer Höhle, in der Höhle Adulam. Und als seine Brüder und die ganze Sippe davon hören, kommen sie zu ihm. Und bald schauen sich auch noch andere Menschen um ihn. Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr Anführer. Schließlich waren es etwa 400 Mann. Die ganze Wegstrecke, die ich jetzt beschrieben habe, war ein eigener Weg. Ein Weg, den Gott dem David so nicht vorgeschrieben hatte. Mit diesem eigenen Weg beginnt für den David das Exil eigentlich in die Ausweglosigkeit hinein. Wo sollte er hin? In Israel war jeder Quadratmeter dem König Saul untergeordnet, unterstellt. Dort könnte man ihn sofort festnehmen. Er konnte sich nur in irgendeiner wilden Gebirgsgegend aufhalten, wo niemand war, wo ihn niemand fand, in irgendeiner Höhle und versuchen trotzdem irgendwie was Essbares zu kriegen. Also ein Leben in der Öffentlichkeit war nicht möglich. Und bei den Philistern war auch nicht sicher, offenbar war er dort auch bekannt. Kein Wunder, wenn er ihren größten Helden erschlägt. Eine Situation, in der es eigentlich keinen richtigen Ausweg gibt und die David nicht verdient hatte. Wir lesen an keiner Stelle, dass es irgendwie gerecht gewesen wäre. Ein Test. David, wie weit vertraust du mir? Und dann berichtet der Text schonungslos, dass David aus eigener Überlegung entscheidet, ohne Gott zu fragen. Und das scheint mir bemerkenswert zu sein. Wenn das einer tut, dann wird da ein jämmerlicher Versuch draus, sich selber zu schützen. So wie das beim David endete. Irgendwie lächerlich. Und dass er in Gat nicht festgenommen wurde, das war am Ende Gottes Gnade. Normalerweise hätten sie ihn dort festsetzen müssen und das wäre es dann auch gewesen. Ich will uns fragen, ob uns sowas bekannt vorkommt, Ob wir schon mal solche Entscheidungen getroffen haben, wo wir dann hinterher gesagt haben, wie könnte ich nur? Wie dumm war ich denn? Ich will versuchen, eine Erklärung zu sagen. David sah seinen Gott im Licht der Umstände. Das heißt, er hat geguckt, wie geht mir's denn? Was gelingt mir denn? Wie ist denn das Feedback von den anderen? Alles mies. Wie kann denn Gott sowas zulassen? Was ist denn das für ein Gott? So ungefähr kommt man, da kommt man raus, wenn man auf Gott im Licht seiner Umstände guckt. Eigentlich müssten wir es anders machen. Eigentlich müssten wir auf die Umstände im Licht von Gott her schauen. Das würde ungefähr so sein, dass man vielleicht sagt, Gott hat ein Ziel mit mir und das wird er auch erreichen, egal was jetzt gerade passiert. Gott hat mich zum König gesalbt und im Moment ist alles gegen mich, aber ich halte an Gottes Wort fest. Das wäre eine Haltung gewesen, die Gott gesucht hätte und die Gott auch verehrt hätte. Auch David, der so vorbildlich uns beschrieben wird, hat das nicht an jedem Tag seines Lebens geschafft. Das kann uns irgendwie ermutigen. Das ist der Unterschied übrigens zwischen einem kleinen und einem großen Glauben. Also der kleine Glaube, das ist der, der wird sofort wankend, wenn mal was nicht richtig funktioniert. Und der große Glaube, der hält an Gott fest, egal was uns gerade passiert. Das sind die geistlichen Pessimisten und die geistlichen Optimisten. Ich will uns einen Sohn Davids vorstellen, mit einem Wort nur, einem Satz. 1000 Jahre später, Petrus schreibt von ihm, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden. David hat es nicht ganz erreicht, er hat hier mal betrogen, erst in Ahimelech und dann noch im Philisterland. Der Herr Jesus hat niemals Trug in seinem Mund geführt und da wird er uns zum Vorbild. Aber ehe wir jetzt den David vielleicht verurteilen in unserem Denken, da wollen wir uns selber fragen, ob wir uns nicht selber verurteilen müssten. Wie oft nehmen wir denn die Dinge selber in die Hand? Ich weiß jetzt, wovon ich spreche, tatsächlich. Wie oft denken wir, kann ich besser als Gott? Entscheide ich gleich selbst. Wie oft sind wir auf eigenen Wegen unterwegs? Treffen wesentliche und unwesentliche Entscheidungen, ohne ihn zu fragen. Aber das Leben eines Christen ist und bleibt ein Leben des Glaubens. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Oder Paulus schreibt an die Korinther, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Oder an die Thessalonicher kann er schreiben, dass er ihres Werkes des Glaubens gedenkt. Wir, und das erwartet Gott von uns, wollen und sollen im Glauben leben. Und dazu gehören Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir uns einfach auf Gott verlassen. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass es David am Abend dieses Sabbats, als er da von Gott wieder zurückkam und in seiner Höhle saß, nicht so richtig gut ging. Aber jetzt kann man nun in Jammern und Klagen verfallen über die Not und über die Zustände und über das ganze Elend drumherum. Das nützt alles nichts, das wird nur eine Abwärtsspirale. Und ein Mensch gerät so immer tiefer in Unglauben und Traurigkeit hinein. Der wahre Weg ist, und den zeigt David, wie es besser geht, dass man durch Danken und Rühmen, dass man Dinge sucht in seinem Leben, die Gott gut gemacht hat, und dass man das Gott gegenüber ausspricht und sich daran erinnert, dass man sich selber und anderen dadurch zur Erfrischung verhelfen kann. Und so begegnet David dieser Abwärtsspirale und er arbeitet seinen eigenen Weg mit Gott auf. Darin ist er uns ein Vorbild und das wollen wir uns mal angucken, wie er das gemacht hat. Und ich lese uns jetzt Wo sind wir denn jetzt? War ihn zu weit, ja. Und ich lese uns jetzt den Psalm 34 vor. Da ist nämlich nach dem ersten Vers unmittelbar mit diesem Geschehen an diesem Tag verknüpft. Wir müssen uns jetzt vorstellen beim Lesen, nach all diesen unbefriedigenden Ereignissen an diesem Tag hat es David offenbar mit seinem Gott besprochen. Und jetzt kommt er zu einem Ergebnis, das in unserer Bibel steht. Wir wollen mal fragen, wie reagiert er? Was folgt er daraus? Was hat es jetzt für Auswirkungen in seinem Leben? Lobpreis dominiert nun wieder seine Gedanken. Die Verzagtheit ist gewichen. Und an dieser Stelle beginnt unser Blick in das Herz des David. Also, Psalm 34, Vers 1. Von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Den Herrn will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir, und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten. Und die, die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Soweit Davids Psalm. Irgendwann am Ende dieses Tages oder wenigstens in engem zeitlichen Zusammenhang mit diesem Geschehen geschrieben. Eine kleine Erklärung zum Vers 1. Ihr habt vielleicht vorhin aufmerksam zugehört. Bei Samuel wird der Philisterkönig Achish genannt. Und hier steht Abimelech. Abimelech ist ein Titel der Philisterkönige, ähnlich wie die Ägypterkönige Pharao heißen und die Herrscher in Russland Zar. So war das bei den Philistern. Die Könige hießen also alle Abimelech, das war der Titel, und dann hatten sie ihren eigenen Namen, Achish. Wenn man nun eine Überschrift über das Gelesene setzen würde, dann würde ich vielleicht so formulieren, Gott hilft denen, die ihm vertrauen, aus aller Not. Gott hilft den Seinen. Inzwischen hat David wieder den großen Gott vor Augen. Also die Zeit, wo er nicht so richtig wusste, ist vorbei. Der Blick auf Gott ist wieder klar. Und jetzt mögen andere irgendwelche Erklärungsversuche anstellen, warum ist das alles gut gegangen? Er lobt zuerst seinen Gott. Ich will ihn alle Zeit beständig preisen. Nicht nur mit dem Herzen, nicht nur unhörbar, auch so, dass es andere mitkriegen und hören. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Das feste Überzeugtsein, dass Gott alles kontrolliert, befähigt den Glaubenden, Gott alle Zeit zu preisen. Also, ich habe mir einen Klammer hergeschrieben, vor, während und nach den Problemen. Das ist nicht so ganz ohne, während einer schweren Krankheit Gott zu preisen. Aber hier steht es, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Das war das Resümee, das David aus diesem Tag mitnehmen wollte und sich gesagt hat. Gott half David ja nicht nur in Bedrängnis, er war immer da. Und dieser Satz gilt auch uns. Wir dürfen das wissen. Gott ist da, wenn wir in Not sind. Und deshalb darf man auch in Not mit ihm sprechen. Darf ihm danken, dass er die Dinge im Griff hat, im Vertrauen zu ihm. Ich denke, dass der Heilige Geist uns durch diesen Psalm auffordert, Gott ohne zeitliche Grenze, ohne Blick auf die Gelegenheiten, immer wieder neu zu erheben. Das Glück, das David empfindet, das ist nicht aufgesetzt. Es kommt von innen. Meine Seele soll sich rühmen. Das ist die Gefühlswelt des Menschen. Da hat er was begriffen. Das ist nicht irgendwo festgemacht an Äußerlichkeiten. Ich habe gut gegessen, nun kann ich Gott loben. Nein, das Glück ist im Inneren drin. Und da fordert er wirklich sein Inneres auf. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Und es ist ihm nicht genug, dass er es alleine tut. Am liebsten würde er eine große Masse um sich sammeln, die das mittun. Erhebt den Herrn mit mir. Kannst du das nachvollziehen? An manchen Tagen, wo es eine Misserfolge war, oder auch wenn es gerade ausging, dass man sagt, eigentlich ist das viel zu wenig, wenn ich Gott lobe. Es müssten viele sein. Wer einmal so eine Situation durchgemacht hat, der kriegt einen neuen Blick auf Gott, aber auch auf die Umstände. Und in den folgenden Versen lässt nun David seine eigenen Erfahrungen in das Gotteslob einfließen. Ich suchte den Herrn. Wir erfahren hier an dieser Stelle, dass David, also im Rückblick erfahren wir das, dass David seinen Gott in Gad offensichtlich intensiv um Hilfe angerufen haben muss. Das war die Sache, wo er sich wie ein Verrückter gebärdete. Ne? Und hier schreibt er, ich suchte den Herrn. Ehe er zu dem befremdlichen Mittel griff, was uns so eigenartig vorkommt. Mitten in dieser Situation, in der wir den David nicht wiedererkennen, sucht er den Herrn. Und da habe ich mir gesagt, und das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, damit ich es euch weitersage, die Situation ist völlig gleich. Wir dürfen immer kommen. Wo wären wir denn, wenn Sünde oder ein falscher Weg den Zugang zu Gott versperren würde? Wer könnte denn dann noch kommen? Ja, es entspricht geradezu dem Reichtum der Gnade Gottes, dass jeder aus jeder Situation, mag die Sünde sein, wie sie will, kommen darf und kommen soll. Und dann ist die nächste Erfahrung, er beschämt nicht. Ihr Angesicht wird nicht beschämt. Das beschämte Gesicht als Folge der Sünde, das wird zum strahlenden Gesicht. Wie ausgewechselt der Mensch. Die Freude spricht aus ihm heraus, strahlt aus ihm heraus. Und dann haben wir eine prophetische Aussage in diesem Vers. der Blick auf ihn, auf unseren Herrn, rettet. Sie blickten auf ihn. Etwa so wie an der ehernen Schlange damals. Einmal hingucken, gerettet. Das Ergebnis ist ein strahlendes Gesicht. Jetzt spricht David von sich selber, dieser elende Rief. Wo war da noch Eindrucksvolles an ihm? Am Ende seiner Möglichkeiten ein kurzer Schrei, aber im Himmel kommt er an. Das war kein wohlformuliertes Gebet. Und dann fällt mir noch auf, dass David nicht sagt, da hat Gott begonnen, irgendwie was besser zu machen, sondern er rettete im Nu. Er schickt die personifizierte Hilfe, den Engel des Herrn. Manche Bibellehrer sehen hinter dieser alttestamentlichen Figur unseren Herrn Jesus, den Herrn Jesus vor seiner Menschwerdung, der uns von allen Seiten umgibt. Es ist die göttliche Autorität, die da ist, um uns herum ist und die uns zum Guten ist. Da möchte David geschärfte Sinne haben. Schmeckt das doch, wie gütig der Herr ist. Verinnerlicht das doch. Kriegt's doch mal mit. Das ist bis heute der Weg zu wahrem Glück, ihn als Bergungsort zu haben. Das macht ruhig. Die Furcht Gottes hilft, praktisch zu leben. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Also das war jetzt doch eine starke Aussage. Gott verspricht denen, die ihn fürchten, dass sie keinen Mangel haben. Also damit wir uns gleich richtig verstehen, das ist nicht Reichtum, keinen Mangel zu haben. Aber das ist tatsächlich eine Sicherheit, die uns die Tage zu leben hilft, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Da wird es unerfüllte Wünsche geben, selbstverständlich. Aber Gott hat sich verbindlich festgelegt. Die ihn fürchten, werden keinen verbindlichen Mangel haben. Denn er sorgt für die Seinen. Ein interessantes Bild, die Junglöwen. Für Stärke, Schnelligkeit, für List, das alles fällt uns ein an dieser Stelle. Man kann auch übersetzen übrigens, Reiche darben und hungern. Die hebräischen Worte sind da ähnlich. Will Gott uns hier zeigen, dass alle eigenen Bemühungen, so erfolgversprechend sie auch sein mögen, keine Garantie für Zufriedenheit, für ein Leben ohne Mangel sind? Wenn die Stärksten der Tierwelt, wenn die Stärksten der Menschen, die Reichen, es nicht schaffen, sich wirklich ein gutes Leben zu garantieren, wer dann? Aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Das sind die mit der Lammesart, die Verlierer im Leben. Denen verspricht Gott, dass das, was nötig ist, dass sie das kriegen. Gottes Furcht ist die Garantie für Segen, im Großen wie im Kleinen, im wirtschaftlichen Erfolg eines Landes, in der Gesellschaft und bis hin zu den Dingen im täglichen Leben von ganz einfachen Christen. Deshalb soll diese Gottesfurcht der nächsten Generation vorgelebt werden, vermittelt werden. David, man könnte jetzt denken, der Kriegsheld, der angehende König, ja, das muss er doch nicht selber machen. Das hat er doch bestimmt seine Leute. Ein paar Frauen können das machen. Nein, da nimmt er sich selber Zeit. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Und ich denke, dass wir auch da von ihm lernen sollen. Wir rüsten uns gerade für die Freizeitsaison im Sommer. Evangelium für Kinder hat aktuell 4, 5 Mitarbeiter in dem Freizeitdienst. Mit diesen 5 Mitarbeitern könnten wir niemals die Freizeiten stemmen. Es sind ungefähr 100 Leute aus den Gemeinden, die sich dieser Aufgabe widmen, die da eine unheimliche Zeit in Vorbereitung investieren, neben ihrem täglichen Arbeitspensum, dann noch eine Woche Urlaub drauflegen. Und wenn sie aus der Woche Urlaub kommen, dann sind sie eigentlich urlaubsreif. Dann müssen sie auch wieder arbeiten. Also kommt, lasst uns der nächsten Generation diese Gottesfurcht vermitteln, die wir selber so als wichtig verstehen und für wesentlich für unser Leben halten. Und ich habe mich gefreut, wie David mit den jungen Leuten redet. Also eine ganz einfache Sache. Er fragt sie, möchtet ihr ein langes, ein frohes Leben haben? Wer würde da nicht mit Ja antworten? Nicht klar, wir alle wollen das doch. Und dann sagt er, dann beachtet mal Folgendes. Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Niemand stiftet mit seiner Zunge Böses an, ohne dass seine eigene Lebensfreude dadurch getrübt wird. Oder ich könnte es auch mit Spörtchen sagen. Wer mit Hinterlist umgeht, muss wie ein Spion im Feindesland immer fürchten, entdeckt und vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. David hatte das ja versucht, diese unehrliche Politik, beim Priester, bei Ahimelech und dann auch noch in Gat. Und hier schon beklagt er es. So geht es nicht. Weiche dem Bösen aus, geh auf größtmögliche Distanz. Zu jeder nur denkbaren Versuchung. Das ist Davids Rat für die jungen Leute. Ich habe so gedacht, für mich ist das nicht gerade die Taktik jeder Versuchung, dass sie uns Lebenslust verspricht, das, was man unbedingt haben muss. David sagt, wer Lust zu leben hat, der soll das Böse meiden. Das ganze Gegenteil. Und liebe den Frieden. Versuch den Frieden mit allen Mitteln zu fördern. Frieden ist natürlich nicht nur das Gegenteil von Krieg, es ist auch das Begraben von Streit. Frieden liegt nicht da, wo die eigene Ansicht durchgesetzt wird, sondern da, wo ein Kompromiss ganz bewusst um des Friedenswillens gelebt wird. Und da sagt David, jage dem Frieden nach. In dem Wort jagen steckt der Hinweis, dass das Kraft kosten wird. Da kommt man abgehetzt an von der Jagd. Aber jetzt sind die praktischen Ratschläge für die jungen Leute schon beendet. Also wollt ihr ein gutes Leben haben? Gar nicht so viel. Gott merkt es, wenn wir versuchen, seinen Willen zu tun. Ihm entgeht das Leben der Gerechten nicht. Ich erlaube mir einen Rückblick in die Zeit, als unsere Kinder noch klein waren, als sie noch unten spielten und wir oben im zweiten Stock wohnten. Da geht jeder zweite Blick zum Fenster runter, mal gucken, wie die Kinder, wo sie gerade sind, was sie gerade machen. Man hört sie ein bisschen, man hat sie im Blick. Dann schreit plötzlich einer, ist das unsere oder unsere? Die Eltern hören das natürlich sofort heraus, was ihr Kind ist. Genau dieses aufmerksame, liebende Hinschauen und Hinhören zu unserem Wohl wird uns von Gott zugesagt. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Er wacht über den Gerechten. Er achtet auf unser Rufen. Er hört auch die Rufe, die gar nicht richtig rauskommen, die in Bedrängnis gesagt werden. Die Schwachen, die Gequälten, die enttäuschten Rufe, er hört sie alle. Dann kommt ein eingeschobener Vers. Da spricht er nicht von den Gerechten, sondern von den Bösen. Er widersteht den Bösen. Um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Das Lebenskonzept der Menschen ist Gott nicht gleichgültig. Er widersteht denen, die Böses planen und tun. Gott ist der Gegner von denen, die ihn ablehnen. Das hat Konsequenzen. Er wird auch dieses Versprechen halten. Jetzt blendet der Text wieder zurück Und wir merken, dass es wieder um die Gerechten geht. Sie schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Ein Bild aus der Bibel selber. Die Israeliten sind durch das Rote Meer gezogen und sie drehen sich um und sie sehen vor sich die Wüste und hinter ihnen das Meer ist noch geteilt und die Armee des Pharao ist ihnen auf den Fersen. Und es ist völlig klar, dass sie eingehüllt werden. Und das kann eigentlich nur mit der Vernichtung Israels enden. Und was sagt Mose? Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr werdet stille sein. Das lese ich daraus. Sie schreien und der Herr hört. Aus allen Bedrängnissen rettet er sie. So wie die Eltern in meiner Geschichte vorhin ihren Kindern sofort zur Hilfe kommen, die würden da nicht erst warten, mal sehen, wie sich die Situation entwickelt. Oh, da schreit einer. Naja, ich gucke da nochmal nach. So geht es nicht. Gott kommt sofort zur Hilfe. Seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Besonders nahe ist er den Bekümmerten. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Das klingt für mich so wie Rufbereitschaft. Handy in der Tasche kann jederzeit klingeln. Einer, der zerbrochenen Herzens ist, ruft. Und Gott ist nahe. Sofort da. In besonderer Weise gilt das für die, die über ihre Schuld bekümmert sind. Ich habe mir hier aufgeschrieben, man muss ihn für die gleiche Schuld nicht zweimal um Vergebung bitten. Das reicht einmal. So, habt ihr beim Weiterlesen schon gemerkt vorhin? Vielleicht merkt ihr es jetzt, dass der Artikel oder die Form des Gerechten hier wechselt. Wir kommen jetzt vom Plural zum Singular. Das heißt, wir reden nicht mehr von den Gerechten, sondern von dem Gerechten. Und das ist nur einer. Es weist ganz deutlich auf unseren Herrn Jesus hin und so auch der kommende Zusammenhang. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Gerechtigkeit ist keine Garantie für Glück. Bei uns nicht. Es war es auch bei dem Herrn Jesus nicht. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Gott hat ihn auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Auch Vers 21 meint nicht, dass wir uns nie was brechen würden. Da gäbe es genug Gegenargumente. Es spricht von dem einen, das an dem kein Bein zerbrochen wurde. Der Gott, der der Misshandlung seines Sohnes Grenzen setzte, auch nach seinem Tod, der setzt auch unseren Problemen Grenzen. Er ließ nicht zu, dass ein Glied am irdischen Leib seines Sohnes gebrochen wird. Und er lässt auch nicht zu, dass ein Glied am geistlichen Leib seines Sohnes gebrochen wird. Nun kommen noch zwei Verse, die liegen in der Zukunft. Ein letztes Mal zeigt David den Unterschied zwischen den Gottlosen und denen auf, die sich bei Jesus bergen. Die Sünde derer, die ihn ablehnen, wird überhand nehmen. Und die Vollendung dieses Bösen wird Hölle sein. Die, die den Gerechten hassen, werden sich selbst der Möglichkeit berauben, ihm ihre Schuld aufzuladen. Im Gegensatz dazu müssen die Gerechten ihre Schuld nicht selbst tragen. Wir haben vorhin in der ersten Stunde darüber nachgedacht. Er hat bezahlt. Wer sich bei ihm birgt, muss nicht büßen. So, das war die Situation, die ich mit uns bedenken wollte. Wir haben gesehen, dass auch bei den Gottesmännern kleingläubiges Versagen vorkommt. Dass es Situationen gibt, die von ihnen unbefriedigt erlebt werden. Wir haben auch festgestellt, dass es bei uns auch so sein kann. Und dass, wenn wir da nicht gegensteuern, dass wir Gott immer weniger zutrauen. Wir haben auch den Ausweg erkannt. Wir müssen uns wie David aufraffen, Gott alle Zeit zu preisen. Nicht nur, dass er dadurch geehrt wird, Auch wir selber werden erbaut und ermutigt und unser Glaube bekommt einen neuen Schub. Dann haben wir entdeckt, dass Gott der Macht des Bösen, die uns jetzt noch bedrückt, Grenzen setzt. Dass er über uns wacht, dass er jederzeit bereit ist, uns zu helfen. Und dann haben wir zum Schluss einen Blick auf den einen Gerechten getan und gesehen, wie Gottes Vorhersage an David genau eingehalten worden ist. Ist euch bewusst, dass Gott das dem David sagte an einem Tag, als er versagt hat? Da hat er einen völlig neuen Blick bekommen. Ich muss ja gar nicht. Er trägt doch alles. Als er traurig war über seinen eigenen Weg, da beschenkte ihn Gott und brachte ihn damit zurecht. Mit diesem Blick. Ich habe so gedacht, vielleicht wurde auch das Gesicht des Davids hell und er bekam neuen Mut und neuen Schwung, froh mit seinem Gott zu gehen. Und es ist mein Wunsch, dass Gott uns durch diesen Text ebenso ermutigt, dass wir ihn mitten in unseren manchmal unbefriedigenden Umständen doch entdecken und an ihm festhalten und um Hilfe bitten. Und dass es gelingt, ihn zu preisen, alle Zeit. Wir könnten auch wie David beten. An anderer Stelle ist uns das aufgeschrieben. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal, in der Fußnote steht hier, ob ein abgöttischer Weg bei mir ist. Ein Weg ohne Gott. Und leite mich auf den ewigen Weg.